Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem 2. Petrusbrief, das Kapitel 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorhergesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebots des Herrn und Heilandes. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es seinige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden befunden zu werden. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, wir möchten dir danken für dieses große Vorrecht, dass wir uns unter deinem Wort versammeln dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, um auf dich und dein Wort zu hören. Hab Dank, dass dein Wort in uns Frucht bringen wird, dass du uns dadurch verändern möchtest. Schenk du uns offene Herzen, wenn du jetzt zu uns sprichst. Segne du unseren lieben Bruder Andreas Schäfer. Schenk du ihm Vollmacht und Weisheit und setz dein Wort auch auszulegen. Amen.
Noch einmal Petrusbrief. 2. Petrusbrief. Miteinander haben wir ja in den Bibelstunden den 1. und 2. Petrusbrief gelesen. Und jetzt sind wir am Ende dieses 2. Briefes angekommen und haben noch einmal ein besonderes Stück vor uns. Wir nehmen ganz, ganz kurz die mit hinein, die natürlich jetzt nicht jede Bibelstunde hier sein können. Das ist ja ganz, ganz klar. Wir haben mit diesen Petrusbriefen ja ein ganz besonderes Zeugnis des Apostels Petrus vor uns, indem er Gemeinden anschreibt im kleinasiatischen Bereich, die mit ihm verbunden sind als einem der führenden Apostel dieser ersten Generation. In dem ersten Brief, dem ersten Petrusbrief, entdecken wir, dass der Apostel Petrus der Gemeinde ein Grundverständnis gibt, was es heißt, unterwegs zu sein zu einem großen Ziel. Er nimmt sie mit hinein, das Grundverstehen, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, Wanderer sind. Der Ausdruck, der dort auftaucht, ist das Wort vom Pilger, ist das Wort vom Migranten, vom Nicht-Sesshaften, von dem, der unterwegs ist und der auch nicht in vollen Rechten auf dieser Erde unterwegs sein wird. Er ist von einem Ziel, des Glaubens Start, zum nächsten Ziel, nämlich zum Himmel unterwegs. Dieser Weg, der beschrieben wird, das ist im ersten Petrusbrief das ganz große Thema. Denn Gemeinde im ersten Petrusbrief ist immer wieder auch in Druck, von außen in Druck, und muss ihren Weg finden. Und da gibt der erste Petrusbrief insbesondere eine große Auskunft. Also der Außenblick ist da insbesondere der Schwerpunkt. Im zweiten Petrusbrief haben wir wiederum den Petrus natürlich vor uns, aber der Schwerpunkt hat sich nun verlagert, hebt das erste Gewicht aus dem ersten Brief nicht auf, aber im zweiten Brief kommt ein zweiter Aspekt mit dazu, nämlich Gemeinde, die unterwegs ist, ist nicht nur von außen unter Druck, sondern sie bekommt auch von innen heraus ihre Probleme und ihre Schwierigkeiten. Also das Außenthema, das Thema der Verfolgung, des Drucks und das Innenthema der Verführung, das sind die beiden großen Schwerpunkte, wenn man ganz grob aufteilt, im ersten und im zweiten Petrusbrief. Im zweiten Petrusbrief ist Petrus selber biografisch auch schon wesentlich weiter vorangeschritten. Wir erleben ihn im ersten Kapitel als den, der weiß, dass das sein letztes irdisches Lebenszeugnis sein wird, das er weitergibt, bevor Gott ihn aus der Welt herausnimmt und in seine ewige Herrlichkeit hineinführen wird. Wir haben also es im zweiten Petrusbrief mit einem Art Testament des Apostels Petrus zu tun. Und in diesem Testament nimmt er uns nun in diesem zweiten Brief in eigentlich für uns eher fremde und ungewohnte Welten mit hinein. Im zweiten Petrusbrief Kapitel 1 bringt er zum Ausdruck, der Weg, den wir da gehen, der wird im Dunkeln stattfinden. Wir erfahren im zweiten Petrusbrief, dass aus der Perspektive des Neuen Testamentes Gemeinde Jesu im Dunkeln nach Hause marschiert ins Licht unseres Gottes. Nicht in einem schon immer großen, heller und immer heller werdenden Raum, sondern eher im Dunkeln. Wir haben umso fest das prophetische Wort, ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Die Umstände sind dunkel, sind schwierig. Am Wort Gottes festgehalten geht der glaubende Mensch seinen Weg. Das ist der Gedankengang im ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel nimmt uns Petrus in eine noch viel fremdere Welt mit hinein. Im zweiten Kapitel bringt er uns nämlich zum Ausdruck, dass eine ganz besondere Schwierigkeit für die Gemeinde immer und immer wieder auftaucht, nämlich dass aus ihrer Mitte heraus falsche Lehrer sich etablieren, die versuchen, ihre Irrlehren einzuführen innerhalb der Gemeinde und damit Schwierigkeiten aufbringen für die, die mit Jesus Christus unterwegs sind. Die Wirkung dieser Irrlehrer wird sehr eindrücklich beschrieben. Wir haben ja gesagt, im 2. Petrus 2 und im Judasbrief werden uns ganz ähnliche Welten beschrieben, von Desorientierten durch Irrlehren aus dem Ruder zu laufen drohende Gemeinden. Das, was damals im ersten Jahrhundert war, das hat sich ja nun in gar keiner Weise geändert, dass Jesus-Leute immer und immer wieder aufpassen müssen, nicht nur was den Druck von außen betrifft, sondern was die Verführungskräfte von innen betrifft. In 2. Petrus 2 wird diesen Irrlehren ein massives Gericht angekündigt. In sehr deutlichen, sehr scharfen Worten. Petrus ist da in gar keiner Weise vorsichtig oder schüchtern oder zurückhaltend. Er spricht für unseren Geschmack heute es deutlichst aus, dass wer Gemeinde Jesu verführt, dem Gericht verfällt. Ganz eindeutig. Denn damit ein ganz großer Schaden angerichtet, dass die da auf dem Weg zum Ziel sind, nicht mehr ganz bewusst, stark, gesund ihren Weg gehen können, sondern die Schafe, Sie erinnern sich an das Bild 1. Petrus 5 von den Hirten unter dem Erzhirten des Christus, denn diese Schafe werden dann verführt und dann sind die sie verführt waren, insbesondere zur Verantwortung zu ziehen. Und jetzt im dritten Kapitel entdecken wir, taucht nochmal ein ganz anderes Themenfeld für den Apostel Petrus auf. Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Themenfeld. Man kann es ganz einfach so überschreiben. Zum christlichen Glauben gehört eine ganz konkrete Zukunftserwartung dazu. Die Wiederkunft von Jesus Christus mit dem ganzen Spektrum, was dazugehört, ist elementar für den Glauben der Jesusleute. Das ist nur etwas, was man erst einmal so ganz einfach sagen kann. Es gehört ja seit 2000 Jahren auch zu unserem Glaubensbekenntnis mit dazu. Wenn auch ganz scharf konzentriert, von dort wird er kommen. Und dann heißt es, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist sehr konzentriert, aber dieser entscheidende Satz, er, Jesus Christus, wird von dort aus der Himmelswelt wieder hier auf diese Erde kommen. Dieser Grundsatz mit all seinen Facetten unter der Überschrift der Tag des Herrn im 2. Petrus 3 uns mitgeteilt, dieser Grundsatz, so hören wir hier mit großem Erstaunen, war schon zur Zeit des Apostels Petrus hinterfragt worden. Und da stehen wir jetzt heute Abend bei diesem Thema, dass hier von der Wiederkunft Jesu die Rede ist und dass Petrus uns sagt, es werden Leute da sein, die werden kommen, die werden euch, was diesen Glaubensgrundsatz, was diesen Bekenntnisgrundsatz betrifft, die werden euch irritieren. Und darauf möchte ich gerne eingehen, damit ihr darüber informiert seid und einen entsprechend anderen Weg geht. Thema Jesus kommt zurück. Nun, wenn wir das vor uns haben und darüber nachdenken, dann muss man natürlich sagen, alle entscheidenden Grundlagen christlichen Glaubens sind immer und immer wieder in ein theologisches Gewitter hineingeraten. Alle. Man kann das ganze Glaubensbekenntnis durchgehen und kein einziger Satz des Glaubensbekenntnisses ist ohne eine Irritation durchgegangen. Und immer wieder in den Geschichten der unterschiedlichen Systeme haben wir von innen heraus Irrlehrer, Schwierigkeiten, was das Bekenntnis christlichen Glaubens betrifft. Denken Sie nur gleich an den ersten Grundsatz. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Und schon haben wir eine riesige, erfrischende Diskussion. Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist ganz klar. Oder denken Sie an den zweiten Artikel und an Jesus Christus, sein einzig geborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, durch die Jungfrau. Wir brauchen gar nicht weitermachen. Merken Sie, ein Ding nach dem anderen ist seit 2000 Jahren immer wieder auf dem theologischen Index. Aber ein Thema, tatsächlich, das stimmt, das hat es ganz besonders schwer. Ein Thema hat es ganz besonders schwer und das ist das Thema der Wiederkunft Jesu Christi. Ist etwas Faszinierendes, wir haben es in einem Tagesseminar das ein andere Mal hier ganz bewusst deswegen beleuchtet, dass das Thema von der Wiederkunft Jesu relativ schnell in der Kirchengeschichte an den Rand gedrückt wurde. Es war ein Thema, was keinen großen Raum bekam. Es landet tatsächlich dann auch in den Dogmatiken, die bis heute dran sind, ganz hinten. Wenn man also nichts mehr anderes zu diskutieren hat, dann kann man sich um die eschatologischen, um die letzten Dinge kümmern. Das sind die Dinge, die dann vielleicht irgendwann kommen. Und in dem Sinn, ganz hinten wurde es auch dann behandelt. Und dazu zählt eben tatsächlich auch der Gedankengang, der hier auftaucht, dass da Menschen auftauchen werden und die Menschen, die da auftauchen werden, sind nun Personen, und das ist sehr, sehr wichtig, aus dem Kreis der Glaubenden, also aus dem Kreis der Christen. Nochmal, wir haben hier nicht die Problematik, von außen Druck auf die Gemeinde auszuüben, sondern von innen Aushöhlung und Verführung reinzuführen. Die Personen, von denen hier die Rede ist, sind Personen, die um die Verkündigung wissen. Sie wissen darum, es gibt den Grundsatz, die Verheißung seines Kommens. Und sie hinterfragen diesen Grundsatz der Verheißung seines Kommens. Sie wissen um diese Hoffnung, dass Jesus Christus zurückkommt. Sie wissen darum, dass eine erste Generation von Personen schon nach Hause gegangen ist. Und dann stellt sich die Frage, ja, wann kommt er denn endlich? Schon damals, im ersten Jahrhundert. Und diese Personengruppe, die nun hier als Spötter bezeichnet wird, die ihren eigenen Weg, ihre eigenen Lehren hier einbringen, die muss man doch mal ein ganz klein wenig verstehen versuchen. Was hat die denn bewegt? Was hat die denn damals bewegt? Und bei allen Variationen der Kulturgeschichte und der entsprechenden Zeitgeschichte, was bewegt sie bis heute? Wobei man sagen muss, wir sind insofern schon einen deutlichen Schritt weiter. Der Schritt weiter, den wir sind, ist, dass das Thema der Wiederkunft Jesu in vielen Bereichen der Theologie nicht einmal mehr hinterfragt wird. Wir sind also schon nicht mehr da, dass man darüber diskutieren müsste, wie ist das denn mit der Wiederkunft Jesu? Und das Thema der Wiederkunft Jesu Christus spielt einfach gar keine Rolle mehr. Also ein negativer Fortschritt, der hier klar erkennbar ist. Aber gehen wir zurück und fragen, wie kam das denn, dass dieses Lehrstück, Jesus kommt zurück mit all den Facetten, so in ein eigenartiges Fahrwasser geraten ist, damals bis heute, dann entdeckt man, dass man natürlich immer wieder versucht hat, bestimmte Texte entsprechend zu interpretieren. Damals, erinnern Sie sich, hatten die ja noch in dem Sinn kein Neues Testament. Das heißt, sie waren insbesondere auf die Texte der Propheten angewiesen. Das zitiert ja auch hier Petrus. Gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten. Und dann, und an das Gebot des Herrn Heilands, Jesus Lehre, und was verkündet ist durch eure Apostel. Der Plural, Klammer auf, der Plural hat natürlich die Ausleger immer wieder fasziniert. Das heißt, der Gedankengang, dass die zu der Zeit noch zu mehreren Aposteln Zugang gehabt haben, allein die Vorstellung fasziniert uns schon. Man kann aber auch den Plural in der erweiterten Denke verstehen, dass eben Apostel im Sinn von Gesandte, sprich von Lehrer, in einem allgemeineren Verständnis gemeint ist. Also egal wie, hier ist also das AT, die Propheten, die Jesuslehre und die apostolische Verkündigung angesprochen. Damit steht vor ihnen der Schatz, den die damals hatten und den wir heute auch haben. Altes Testament, Jesuslehre, apostolische Lehre, das ist die Heilige Schrift. So, jetzt ist das da und jetzt kommt es darauf an, diese Texte zu interpretieren. Und ein ganz wichtiges Stück war, dass man immer und immer wieder die prophetischen Texte im Alten Testament und im Neuen Testament als zeitbedingt und zeitbegrenzt interpretiert hat. Das heißt, man hat ihnen die prophetische Kraft, die prophetische Spitze, den prophetischen Sprengstoff genommen, indem man sie als apokalyptische Sichtweisen des aktuellen Autors gesehen hat. Das Allerbeste ist natürlich den Propheten, den wir hier jetzt auch in den Sonntagsgottesdiensten, in den Predigten von Rainer Wörth miteinander behandeln. Daniel kommt natürlich da ganz, 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 ganz schlecht weg. Die Texte, die man sowieso noch ihm lässt als Figur, die werden nun gedeutet auf sein apokalyptisches Weltbild, das damals eben tatsächlich in dieser babylonisch-persischen Epoche eben von Bedeutung war. Aber eine darüber hinausgehende Bedeutung misst man diesen Texten nicht mehr bei. Dann hat man natürlich, wenn man die Prophetie grundsätzlich hinterfragt, dann fehlt einem natürlich der Dynamik, die Strahlkraft nach vorne und man bleibt in einer Gegenwartsanalyse. Dazu gehört das Phänomen, ich nenne es einmal so, dass der christliche Glaube immer wieder kämpfen musste mit einer Enthistorisierung. Das heißt, man hat das, was den christlichen Glauben ausmacht, quasi zu einer Weltanschauung, zu einer Ideologie hochgebaut und hat die Historie, wir würden sagen, die Heilsgeschichte weggenommen. Dann hat man natürlich nur noch einen Grundgedanken, den können Sie jetzt unterschiedlich definieren. Gott liebt alle Menschen oder Solidarität für alle oder wie auch immer. Man kann es ganz unterschiedlich formulieren als das Prinzip, als den Gedanken. Und die Einbettung in eine Heilsgeschichte, in einen historischen Rahmen, der geht verloren. Dann braucht man bei so einem theologischen Ansatz letztendlich auch keine historischen Fakten mehr. Man braucht kein Faktum des Kreuzes, kein Faktum der Auferstehung. Man hat ja einen Gedanken. Man kann das bis hinein in die entsprechenden Texte formulieren, erleben, wo dann Überlegungen hochkommen. Wenn wir den Gedanken an Christus nicht aufrechterhalten, dann stirbt er. Was das für eine irre Vorstellung dahinter steht. Als ob das Leben der Ideologie von mir abhängig wäre. Ja, bei der Ideologie ja. Weil es eben nur noch ein enthistorisches Bild, eine Überlegung ist. Das ist passiert. Dazu gehört natürlich, dass man dann immer wieder stark merkt, dass der Glaube sich ganz massiv auf innerweltliche Bedeutungsinhalte konzentriert und die Transzendenz, die Jenseitigkeit nur noch eine ganz kleine nebulöse Rolle spielt. Das heißt, es verschiebt sich ganz viel in Hier und Jetzt und das Dann und Jenseitige wird ausgeblendet. Und damit entdecken wir das Grundproblem, was seit 2000 Jahren immer und immer wieder am christlichen Glauben nagt. Der zweite Brennpunkt der Ellipse unseres Denkens fällt weg. Jesus ist gekommen und Jesus kommt wieder. Der zweite Brennpunkt fällt weg. Und wir müssen das, dass selbst wir in unserem Kirchenjahr, unserem Denken, haben wir eine gewisse Lastigkeit. Das wissen wir miteinander. Die Lastigkeit ruht ganz stark, ganz eindeutig auf dem ersten Kommen von Jesus Christus. Weihnachten. Was wären wir ohne Weihnachten? Verstehen Sie? Aber das ist ja nur ein Teil des Ereignisses. Und dann Passion, das Leiden, Dann der Osterfestkreis. Ja, alles richtig, alles wunderbar. Aber rein zeitlich sind Sie damit von Dezember bis Mai beschäftigt. Im Sommer machen Sie kein großes Thema. Dann feiern Sie Erntedankfest. Dann gehen Sie so ganz langsam die kurze Phase und haben zweimal im Jahr, wenn es gut läuft, im November, die Chance, über die Wiederkunft von Jesus Christus zu sprechen. Also ein Jahr lang wieder Ruhe. Das heißt, allein von der Wuchtigkeit, von der Bedeutungskraft haben wir eine Lastigkeit auf der einen Seite. Und das andere Thema der Wiederkunft Jesu wird marginalisiert. Es wird an den Rand gedrängt. Weil natürlich, das muss man sich bewusst machen, das würden jetzt die Spötter sofort sagen, weil natürlich wir mit dem Thema, dass wir real die Wiederkunft dieses Gottes auf dieser Erde erwarten, also so dermaßen neben der Spur sind, das muss man sich mal bewusst machen. Also wenn Sie sich das hier vorstellen, das ist doch eine komplett irre Vorstellung, dass dieser Gott, der schon mal hier war, das ist ja auch schon irre, dass der jetzt im Himmel ist und dass der wieder zurückkommt und hier aufräumt. Und muss man sich denn damit zum Gespött machen? Müssen wir denn so blöd sein und das so raushängen? Sollten wir uns nicht lieber auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, auf die Liebe und die Zuwendung Gottes und auf das allgemeine Leben auf diesem Planeten mit all dem, was dazugehört? Wir haben so viele Probleme. Lass uns doch nicht solche unnötigen Dogmen wie die Wiederkunft Jesu so stark betonen. Man kann also es als einen missionarischen Impetus sogar sagen. Wir haben viel mehr Erfolg, wenn wir nicht dauernd mit einem wiederkommenden Jesus durch die Dörfer ziehen. Ganz abgesehen davon, dass wir gar nicht mehr durch die Dörfer ziehen. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, der missionarische Gedankengang ist mit dabei. Und natürlich auch der eigene pseudo-intellektuelle Vorbehalt. Mutest du mir wirklich zu, mein Gott, dass ich sowas glauben muss, dass du wiederkommst? Und merken Sie, wie weit wir dann schon sind? Das heißt, die Wiederkunft Jesu Christi wird dann zunehmend zu einer Last. Das wird zu einer Last. Wenn ich mich dogmatisch davon erledigen könnte, hätte ich es einfacher. So, ich sage es deutlich, so pervers funktioniert das, dass ich mich nicht mehr freue über den Satz, Jesus kommt wieder. So ist der Satz, Jesus kommt wieder. Ach nein, das ist aber ein Problem. Wie kriegen wir das jetzt weg? So weit ist gekommen. Und genau das sagt hier der zweite Petrusbrief, das wird passieren. Dass sie später sagen werden, jetzt gibt doch endlich dieses Dogma von der Wiederkunft Jesu auf. Das ist uns eine Last, das ist uns eine Not, das ist auch nicht nötig, das ist nicht missionarisch, das ist intellektuell eine Überforderung, das macht alles nur schwierig. Und am allerbesten, wir marginalisieren es, wir drücken es an den Rand und es ist alles erledigt. So ganz klein bisschen ahnen wir, das ist im eigentlichen Sinn eine teuflische Geschichte. Eine wirklich teuflische Geschichte, die abläuft. Man nimmt der Gemeinde Jesu das Zukunftsgeschenk der Hoffnung, die Dynamik durchzuhalten, Tag für Tag durchzuhalten, damit wir irgendwann aus dem Irrsinn und dem Wahnsinn hier raus sind und angekommen sind bei ihm und er zurückkommen kann in diese Welt und Wirklichkeit. Statt einem Strahl kriegen wir eine Runde. Und dann drehen wir unsere Runden. Wir drehen unsere Runden, das einzelne Schicksal, so ein paar Jahrzehnte. Die Gemeinde Jesu sowieso dreht ihre Runden. Das war nie, nie, nie das Bild des wandernden Gottesvolkes. Die hatten immer ein Ziel, Jesus, der mir mit großen Schritten entgegenkommt. Das heißt, mir wird etwas geklaut, mir wird etwas weggenommen und es wird mir noch verdreht, dass ich am Ende sage, danke, dass du mir es wegnimmst, war mir sowieso eine Last. Und das darf nicht sein. Es muss nach dem zweiten Petrusbrief über unserem Leben der Satz, Jesus kommt wieder, Freude, Hoffnung, Erwartung und Heiligung auslösen. Das muss es. Und jetzt kommt hier Petrus und sagt, ich sag euch das vorher, weil ihr das ja nun im Voraus wisst, hütet euch davor. Das wird so kommen. Das wird so kommen. Und wir müssen heute sagen, wir sind schon dahinter. Wir sind schon deutlich dahinter. Und müssen und wollen das Thema, auch an diesem Ort und auch unserem persönlichen Glauben, wieder ganz bewusst zurückholen. Jesus kommt zurück. Petrus, was muss ich denn dazu festhalten? Ich muss dazu festhalten, sagt mir Petrus, dass das in den Schriften feststeht. Das steht in den Schriften fest. Man würde natürlich sagen, natürlich, das wissen wir von den Aposteln. Das wissen wir natürlich von Jesus. Aber wir wissen es auch natürlich aus dem Alten Testament. Und zwar wissen wir beides aus dem Alten Testament. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass der Messias kommt und wiederkommt, dass er in Macht und Herrlichkeit kommt. Wir wissen zum Beispiel, wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, aus dem Alten Testament, weil es ein Zitat ist aus Jesaja Kapitel 66. Wir wissen von den Elementen des Feuers, von den Gerichtshorizonten, wissen wir alles aus dem Alten Testament schon. Was wir auch aus dem Alten Testament schon wissen, ist aber auch, dass schon damals der Gedankengang der prophetischen Erfüllung auf dem Index stand. Das Thema ist gar nicht neu. Das ist überhaupt nicht neu. Ich nehme Sie in, zumindest in zwei kurze Passagen mit hinein. Nur zur Erinnerung, dass das Thema der Erfüllung der Prophetie schon ein Thema der Glaubenden im Alten Testament war. Beruhigend in gewisser Weise, dass schon die sich damit rumschlagen mussten. Der Prophet Habakuk im Kapitel 2 steht auf seiner Warte und schaut aus, wann die Verheißungen sich erfüllen. Und dann sagt ihm Gott, die Weissagung wird erfüllt werden. Sie kommt zu ihrer Zeit. Sie wird endlich frei an den Tag kommen. Sie wird nicht trügen. Sie wird ganz gewiss kommen und nicht ausbleiben. Siehe, sei nicht halsstarrig. Als Gegensatz. Das heißt, wende dich nicht dagegen ab, sondern nimm sie an. Und dann kommt unser Satz, der Gerechte wird nämlich aus Glauben leben. Schon damals musste er dem Habakuk den inneren Rücken stärken, damit er nicht mit in diese Halsstarre, in diese Bockigkeit hineingeht und die Hoffnung, das Hoffnungsgut aufgibt. Wir haben diesen sehr eindrücklichen Satz aus dem Propheten Hesekiel, wo Gott sagt, du Menschenkind, da gibt es so ein Gerede im Land. Erstaunlich, Gott hört das Gerede. Da gibt es ein Gerede im Land, da sagt man so, es dauert so lange, das wird nichts aus der Weissagung. Das hört man so, das sagt man so, nicht bei den Heiden, im Gottesvolk. Darum sage ihnen, so spricht der Gott, ich will diesem Gerede ein Ende machen. Ich will diesem Gerede ein Ende machen, die Zeit ist nah, es kommt alles, was geweissagt ist. Die hatten schon die Problematik, dass sie auf der einen Seite wussten vom Hoffnungsgut und dass sie auf der anderen Seite in Auseinandersetzung standen mit denen, die ihnen dieses Hoffnungsgut aus ihren Kreisen heraus versuchten wegzunehmen. Ihr wisst es, sagt Petrus. Ich erinnere euch daran. Ich erkläre es euch. Ich wecke euren Sinn auf. Ihr sollt an die Worte gedenken. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang. Warum halten wir denn an dem Ganzen fest? Weil es uns gefällt, weil wir es so subjektiv so schön fänden, wenn Jesus wiederkommt, weil es doch gar nicht so schlecht wäre jetzt gerade, weil es mir nicht gut geht, dass der Herr Jesus für mich kommt. Das ist doch alles nur sekundär, tertiär. Der Grund, warum wir daran festhalten, ist, weil es geschrieben steht. Wir haben dafür Worte. Und an diese Worte werden wir erinnert. Da wird unser lauterer Sinn erweckt. Wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass wir daran zu gedenken haben, dass wir uns zu bemühen haben und das zu erwarten haben, damit wir nicht verführt werden und aus unserem festen Stand fallen. Entscheidender Grund der Hoffnung ist das geschriebene Wort. Das ist der eine Grundsatz von Petrus. Der andere Grundsatz von Petrus ist, dass er zum Ausdruck bringt, die Kritiker blenden aus, dass Gott ein Geschichtsgott ist und dass er sehr wohl in der Geschichte schon gewirkt hat. Er könnte natürlich jetzt 1000 Beispiele nehmen. Für ihn ganz, ganz wichtig aus der Lehre von Jesus ist, die Sintflut-Generation. Das ist für ihn eine ganz, ganz wichtige Bildebene, wo er sagt, da haben wir einen historischen Beleg, den wir eine gewisse Parallele setzen können zur Wiederkunft von Jesus Christus. Damals gab es ja auch schon eine Erde und damals gab es auch schon Menschen, die gesagt haben, das bleibt alles wie immer. Damals gab es auch schon einen Verkündiger des Evangeliums, den Prediger Noah, so erfahren wir im Hebräerbrief. Wir erfahren davon. Damals haben die auch schon gesagt, das kann alles gar nicht sein. Und er hat sich an diese Worte gehalten und ist in dieses Schiff und es kam das Gericht und die Welt, die damalige Welt ist in ihrer damaligen Form untergegangen. Es gab historisches Handeln Gottes, das vergehen die Kritiker. Und für ihn ist dieses Bild aus der Jesuslehre so wichtig, weil Jesus die Noah-Generation ja als Bild nimmt, wiederum in Parallele zur Endzeit-Generation. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Das heißt, in gleicher Weise wird man sagen, alles wie immer, nicht aufregen, bleibt alles, da ändert sich überhaupt nichts. Bleibt ruhig, lasst euch nicht nervös machen. Und dann wird der Tag des Gerichtes kommen, so wie Gott es angekündigt und gesagt hat. Es gibt also Geschichtsereignisse, die vorhanden sind, an denen Petrus sagt, da könnt ihr ein Modell erkennen, wie der lebendige Gott damals gehandelt hat und wie er jetzt auch heute wieder handeln kann. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Wir hören, wir halten an dem Dogma der Wiederkunft Jesu mit dem ganzen Thema, was dazugehört, fest. Wir bleiben bei dem Wissen um diesen umfassenden Tag des Herrn. Das ist ein ganz schön langer Tag des Herrn. Wir bleiben daran fest und haben historische Ereignisse, die uns in eine Parallele hineingehen lassen. Und dann sagt uns hier Petrus, ihr müsst auch zunehmend lernen zu denken wie Gott. Das ist natürlich schwer. Das merken wir jeden Tag. Ihr müsst denken wie Gott. Und wenn ihr anfangt zu denken wie Gott, dann denkt ihr in Heilsgeschichte. Ihr denkt in Heilsgeschichte. Ihr denkt nicht im Kreis. Ihr denkt nicht im Kreis. Ihr denkt immer im Ziellauf. Ihr denkt immer im Ziellauf. Gott hat das alles geplant. Der Tag des Herrn wird kommen. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Er hat einen ganz klaren Plan. Das Denken in Geschichtsabläufen. Das Denken in vorgegebenen Plagen unseres Gottes, was man natürlich übertreiben kann und meinen kann, man sähe es am Schreibtisch Gottes, das wissen wir auch. Aber auf der anderen Seite ganz, ganz wesentlich zu wissen, in dem, was wir individuell und was wir global erleben, laufen die Gedanken des lebendigen Gottes ab. Wenn wir nicht in diesen Gedanken sind, wenn wir unsere eigenen Erklärungsmuster drauflegen. Wenn wir die Erklärungsmuster nehmen, die um uns herum uns angeboten werden, kommen wir aus dem Lauf immer und immer wieder in den Kreislauf zurück. Der Kreislauf wird Ihnen ideologisch angeboten und verkauft. Im Kreislauf werden Sie in diese Welt hineingeschickt. Und der christliche Glaube sagt, nein, kein Kreislauf, Ziellauf. Heilsgeschichtlich geplanter Ziellauf. Das ist etwas ganz Wesentliches, das Denken zu schulen an den vorgegebenen Geschichtsläufen unseres Gottes. Er hat das alles geplant. Merken Sie, wie gut das ist? Merken Sie das? Merken Sie das gerade in unseren Zeiten? Wie gut das ist? Wir sind doch nicht losgelöst vom Ewigen. Wir sind doch nicht in einem Strudel, der auch wer auch immer ihn steuert. Wir als Jesusleute sind mittendrin in den Geschichtsläufen unseres Gottes, die auf ein ganz klares Ziel zugehen. Jesus kommt zurück. heilsgeschichtlich denken, heilsgöttlich denken. Es gibt aber noch einen zweiten Grundsatz des göttlichen Denkens. Ihr müsst ganz streng vom Heilswillen her denken. Nicht nur von der Heilsgeschichte her denken, sondern vom Heilswillen her denken. Da kommt dieser für uns faszinierende Satz. Gott will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde. Und dann stehen wir plötzlich mitten im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, in diesem Faszinosum, dass mitten einer chaotischen, sündigen, gottlosen Welt der lebendige Gott dasteht und uns seinen Willen kundtut, seinen innersten Herzenswillen kundtut. Und sein innerster Herzenswille ist, dass Menschen nicht dem Gericht verfallen, sondern dass Menschen jetzt gerettet werden. Sie kennen das Noah-Bild. Nicht Noah hat die Türe zugemacht, sondern Gott hat die Türe zugemacht. Und er hat ewig lang gewartet, bis er die Tür von der Arche zugemacht hat. Und da erkennen wir miteinander, was ganz wichtig ist, diesen Heilswillen unseres Gottes. Wir alle miteinander neigen zum Heilsegoismus. Wir alle miteinander haben diesen Eindruck, jetzt ist genug, ich bin ja drin, gut ist. Und dann lass doch die anderen machen, was sie wollen, fertig ist. Und jetzt spüren wir, wenn wir das hier lesen, plötzlich, wie wir dastehen und sagen, ja mein Gott, wenn ich das mit hineindenke in diesen verrückten Lauf, in alles, was hineingeht, hilft mir das, in der Heilsgeschichte und im Heilswillen denkend dir entgegenzugehen. Und die Spannung, die dadurch entsteht, aus heilsgeschichtlicher Dynamik und Heilswille, was wie anhaltendes Moment da zu sein scheint, das auszuhalten und dazustehen zwischen diesen beiden Polen. Es rennt auf ihn zu. Und der Heilswille sagt, Tür aufhalten, Tür aufhalten, Tür aufhalten, Tür aufhalten. Genau das sind wir. Und das Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu steht zwischen dem Maranatha, Herr, komm so schnell du kannst, gib Gas. Und dem, mein Gott, in deinem Herzen schlägt die Liebe für jeden einzelnen Menschen, bevor die Tür zum Gericht zugeht. Und da hinein gehört das. Ja, da hinein gehört das. Dass wir plötzlich merken, ah, unsere kleinkarierten Zeitverständnisse, die haut's einfach so dermaßen raus, wenn wir bei diesem Gott sind. Er will uns doch damit nicht ärgern, mit diesem Satz, der da steht, mit diesem einen Tag, mit 1000 Jahre, die Zitatstelle aus dem Psalm 90. Sondern wir uns in die Weite hineinnehmen, dass er uns kleine Menschen mit in dieses Denken dieses Gottes hineinnimmt. Unser Gott denkt in Heilsgeschichte, unser Gott denkt im Heilswillen und die, die an ihn glauben, die sind mit in dieser Spur. Das ist für unseren endzeitlich geschulten Kopf in der Perspektive aus 2. Petrus 3 verschiedene Lotsi des Dogmas der Wiederkunft Jesu fehlen, dass da ganz viele Sachen nicht drin sind, die wir aus anderen Bibelstellen kennen, vom Alten Testament, von Jesus, von anderen apostolischen Lehren. Ja, das ist auch nicht das Ansinnen des Petrus. Petrus will ihn hier keinen Ablauf des Tages des Herrn präsentieren. Petrus will ihn nicht jeden einzelnen Schritt deutlich machen. Petrus will ihn nur ein einziges Foto zeigen. Ein Foto, er stellt sich im Grunde genommen an eine ganz bestimmte Stelle des Fotografen und sieht, wie eben tatsächlich das alte Schöpfungssystem zum Zeitpunkt von Jesus untergeht, weg ist. Zerbirst, kaputt geht. Dieses System bleibt nicht. Mit allem, was da ist. Das Einzige, was von diesem System bleiben wird, ist das, was in Christus seine Gründung hat. Und dann schafft er einen neuen Himmel, oder sogar Plural, neue Himmel und eine neue Erde. Dieser lange Tag des Herrn, von dem wir wissen, der mit der Wegnahme seiner Gemeinde, mit den großen Gerichten aus der Offenbarung, mit der Wiederkunft für Israel, mit der Wiederkunft für die Völkerwelt, mit der Aufrichtung seines Friedensreiches und dann mit der Wegnahme des alten Systems einen großen Gottestag darstellt, den sieht hier Petrus vor sich und gibt uns ein einziges zentrales Bild. Wenn ich jetzt daran so erinnert werde, Dann kommt Petrus dazu und sagt, dann hat das doch eine Auswirkung. Das hat doch eine Auswirkung. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Auswirkung hat. Ich hoffe es so sehr, dass es eine Auswirkung hat. Ich hoffe zum einen, dass die Erinnerung an 2. Petrus 3 die Auswirkung hat eines gesunden Widerstandes. Ich werde mir die Schönheit der Lehre von der Wiederkunft Jesu nicht nehmen lassen. Und wenn sie mir nicht gelehrt wird, dann hol sie mir woanders her. Also ein gesunder Widerstand kommt aus 2. Petrus 3 raus. Ohne dass man irgendwelchen Leuten irgendwelche Schuld zuschreiben muss, sondern nur ich werde mir die Schönheit der Lehre der Wiederkunft Jesu mit allem, was dazugehört, nicht nehmen lassen. Ich halte das und ich hole es mir und es bleibt bei mir. Und die zweite Auswirkung von der Erinnerung 2. Petrus 3 ist auch ganz klar. Wer das weiß, der hat's gut. Der hat's gut. Ich weiß nicht, wie Sie das sonst machen. Ich weiß nicht, wie man das gedanklich und emotional aushalten kann. Ohne klare Perspektive zu haben, dass auch dieser Mittwoch ein Tag war, mit dem ich jetzt einen Tag näher bei Jesus bin. Zu wissen, da geht's hin, da geht's hin. Das heißt, das Wissen um die Wiederkunft Jesu hat eine unglaubliche Schönheit. Eine unglaubliche Schönheit. Das gibt eine Kraft, das gibt ein Durchhaltevermögen, das gibt eine Dynamik nach vorne. Ja, selbstverständlich. Also die Wirkung von 2. Petrus 3 ist, das nimmt mir keiner. Die Wirkung von 2. Petrus 3 ist, Gott sei Dank, Jesus kommt. Und die Wirkung von 2. Petrus 3 ist, wenn nun das alles so kommen wird, wie müsst ihr dann dastehen? Wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen? Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt, untadelig im Frieden befunden werdet und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung. Das heißt, die Dynamik der Wiederkunft Jesu bringt auch einen ganz bewussten Lebenswandel. Herr Jesus, du kommst. Und ich will so dastehen, dass du kommen kannst. Ich will so dastehen, dass du kommen kannst. Wir haben das schon oft. Die Bilder sind gut. Die Bilder sind einfach gut. Stellen Sie vor, Sie erwarten jemanden. Sie erwarten einen wichtigen Gast. Das sieht man ihnen doch an. Das ist ja seit langer Zeit mal geputzt zu Hause. Ja, weil sie denken, es ist doch nötig. Die Staubschichten sind so dramatisch. Ich muss das hinkriegen. Und sie gucken so an sich runter und denken, geht das so? Aber vielleicht sollte ich mich nochmal umziehen, oder? Wissen Sie, was ich meine? Das merkt man doch, ob jemand in einer Erwartung ist. Das merkt man doch. Und genau das darf man an Jesus-Leuten merken. Sagen, wir erwarten jemanden. Ich erwarte Jesus. Und deswegen bin ich natürlich wach. Schlaf nicht. Schau nach. Kommt er? Wo ist die Tür? Was geht auf? Streck mich aus nach ihm. Die Wiederkunft Jesu hat unglaublich schöne Wirkung. Die Erinnerung. Ich lasse mir das nicht nehmen. Das ist mein ganz großer Schatz. Es bestimmt die Heiligung. Hört Petrus auf. Was gibt er uns mit? Er hat wie viele Apostel kräftige Segensworte. Und das Segenswort des Petrus lautet, wachset. Interessant. Dass der Mann jetzt dieses Verb zum Schluss nimmt, als letzten Satz, wachset. Worin soll der Glaubende wachsen? Wachsen in der Gnade und der Erkenntnis. Aber nicht in der Gnade und Erkenntnis an sich, das wäre typisch deutsch. Sondern der Gnade und Erkenntnis von Jesus Christus. Das heißt, es gibt ein personales Wachsen, ein in die Gemeinschaft mit Christus hineinwachsen. Und wer in die Gemeinschaft mit Christus hineinwächst, darf ihn zunehmend erkennen, ganzheitlich wahrnehmen und verstehen und darf merken, dass da Gnade ohne Grenze ist. Liebe ohne Grenze. Dieser Herr und Heiland Jesus Christus. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ziel, ihm sei die Ehre. Jetzt schon und in alle ewigen Zeiten. Und damit legt uns dieser Apostel, natürlich ein Testament auf den Tisch. Und er sagt allen Jesusleuten und uns auch und uns besonders auch, lass es dir nicht nehmen. Lass es dir durch nichts und niemanden nehmen. Meine Verheißungen gelten. Ich komme zurück. Behalte diesen Schatz. Genieße diesen Schatz. Lebe entsprechend dieses Schatzes. Ich bete. Herr Jesus Christus, und es ist gut, dass du mitten in so einem normalen Mittwochabend, wo wir da so unsere Spur ziehen, in unseren kleinen irdischen Welten uns diesen Horizont auftust, den Vorhang wegziehst und dich vor uns hinstellst. Und du stehst nicht statisch da, sondern du kommst uns mit schnellen Schritten entgegen. Du hast Sehnsucht nach deiner Gemeinde. Du willst mit ihr zusammen sein. Auch der Teil deiner Gemeinde, der jetzt noch gerade über diese Erde läuft, wo auch immer. Und wir danken dir, dass dein Herz brennt, endlich deine ganze Gemeinde vor dir zu wissen und mit dir zu wissen. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns entgegenkommst. Und wenn wir so sehen, wie du uns schnell entgegenläufst, da geht uns unser Herz auf und wir laufen dir auch entgegen. Danken dir so unendlich. Endlich für diese Hoffnung, für diese Zukunft. Danken dir, dass du alle Geschichtsläufe, die ganz klitzeklein und die riesig großen, in deinen guten Händen hältst. Wir bitten dich, dass du uns verzeihst, wo auch in unserer kleinen Wirklichkeit die Lehre von der Wiederkunft mit allem, was dazugehört, so an den Rand gedrückt wurde. Und die Hoffnung so klein und das Herz so müde, und versifft im Innerweltlichen, stoßt du die Tür auch an diesem Abend wieder ein Stückchen auf, dass unsere Herzen sich aufrichten, dass unsere Gedanken nach vorne gehen, dass das gilt, was du gesagt hast. Wenn ihr das alles so kommen seht, so erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und bis dahin, Herr Jesus, bis dahin. Gib uns dein Herz, gib uns dein Herz für jeden einzelnen Menschen, der in irgendeiner Art und Weise unser Leben berührt, dass ein von dir Geliebter, Gesuchter ist, für den du dein Leben am Kreuz auf Golgatha gelassen hast. Und erbarm dich, gerade auch in unserem immer dunkler werdenden Land, und gib deinem Evangelium Raum, deinem Heilswillen Raum. Danke, dass du es tun kannst. So preisen wir dich, freuen uns auf dich und sagen dir das, was Jesus' Leute seit 2000 Jahren sagen. Komm, Herr Jesus. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Amen.